herzlich willkommen, ihr wunderbaren Frauen da draußen, die uns jetzt gerade zuhören und später zuhören werden. Bei mir heute in meinem Online-Kreis Frauenkraft, das heilige Weibliche in uns erwecken und leben, darf ich euch herzlich begrüßen und vorstellen, Katharina Sebert. Sie ist Heilpraktikerin, Wegbegleiterin, Lehrerin, Autorin, Heilungs- und Friedensaktivistin, Lebens-, Liebes-, Glücksforscherin und allzeit Lernende beim Zentrum für Tiefenheilung in guten Händen. Sie bietet Heilungs- und Ermächtigungskreise, Seminare, Ausbildungen und Urmuttercamps für Frauen an. Sie hat das Format der Wildgans-Frauenflugkreises entwickelt und bildet Frauen zu Kreisleiterinnen aus. Sie kommt zu dir in die Stadt und in deinen Frauenkreis, wenn der Weg nach München zu weit ist, und versendet monatlich einen kostenlosen Inselbrief, den man auf ihrer Website abonnieren kann. Ihr Fokus ist Heilung in der Tiefe der Seele, wo wir wieder erinnern, wer wir wirklich sind, bereit sind, alle Schatten zu integrieren und unsere wahre Schönheit, Größe und Würde zu leben und Schöpferinnen und Helderinnen unseres Lebens zu wirken, zu sein. Zum Wohle von uns und allen Wesen, denn erst dann fühlen wir uns im Leben, in der Welt und im Universum in guten Händen. Katharina Sebert hat die Urmutter-Methode entwickelt, eine Tiefenheilungsmethode zur Erlösung unbewusster Lebens- und Glaubensmuster, und begleitet Menschen telefonisch aus der Ferne und vor Ort auf ihren Heilungs-, Erinnerungs-, Bewusstsein- und Medizinpfad. Unser Wirken dient der Liebe und Vergebung, der Erinnerung und Heilung, der Gemeinschaft aller Wesen und dem Weltfrieden. Namaste, liebe Katharina.
Oh, Namaste, liebe Susanna. Ich danke dir so sehr, dass ich hier sein darf. Und Namaste alle, die jetzt bei uns hier sind. Danke und willkommen.
Liebe Katharina, das Thema bei uns in unserem Online-Kreis ist Frauenkraft. Was heißt für dich Frauenkraft?
Ah, Frauenkraft. Ja, das Schöne ist, dass es für mich da keine Definition gibt. Also keine Definition, wie eine Frau zu sein hat, sondern dass eine Frau genauso, wie sie ist, richtig ist. Und dass dazu aber Dinge beitragen, uns Vorstellungen einfach unwichtig werden zu lassen, von denen uns gesagt würde, dass wir sie sein sollen. Also die Vorstellung, dass eine Frau in einer bestimmten Weise aussehen sollte oder sich verhalten sollte, dass wir das ganz, ganz weglassen dürfen, weil jedes Wesen so einzigartig ist und so individuell ist und so ein Wunder ist und so viel Schönheit, Liebe und Fülle und Gnade in sich trägt. Und dass auf eine Art wir all das, was uns gesellschaftlich als weiblich vorgelebt wurde oder vielleicht auch sogar diktiert wurde, dass wir das getrost beiseite lassen können. Denn was ich erfahren habe auf meinem Forschungsweg ist, dass Frauenkraft eine ganz ursprüngliche Kraft ist und eine ganz eine alles umfassende, alles gebärende, alles erkennende Kraft ist, die sich im Grunde genommen aus drei Komponenten zusammensetzt, die wir Kraftzentren in uns nennen können, in denen die heilige weibliche Kraft zu Hause ist und sie in uns nährt. Und dazu vielleicht, es gibt so viele Mythen über das Weibliche, und für mich haben diese Mythen sich alle als Märchen erwiesen oder als Illusionen erwiesen. Der eine Mythos ist zum Beispiel, dass Frauen immer nur sanft und lieb und nett sein müssten. Der andere Mythos ist derjenige, dass Frauen in einer gewissen Weise aussehen oder sprechen müssten, dass Frauen passiv seien und empfangend und hingebungsvoll. Ja, das sind wir auch, aber insbesondere ist das heilige Weibliche, ich nenne es einfach jetzt mal das heilige Weibliche, und aus dem heiligen Weiblichen erwächst einfach die weibliche Kraft, die Frauenkraft. Und weibliche Kraft trifft es für mich fast besser, weil wir, egal welchen Geschlechtes wir sind, diese weibliche Kraft eingeladen sind, in uns zu erwecken. Und wenn wir die weibliche Kraft in uns erwecken, dann stehen wir sowohl als Frauen als auch als Männer und egal in welchen Geschlechtsvariationen unser Körper ausgestattet ist, in unserer wahren Kraft. Es hat damit zu tun, dass die weibliche Kraft diejenige ist, die alles gebärt. Das heißt, am Anfang von allem steht immer die weibliche Kraft, was nicht heißt, und das ist ganz wichtig, weil wir so sehr gewöhnt sind, in hierarchischen Kategorien zu denken, durch die Gewaltherrschaft, in der wir jetzt, in diesem System, in dem wir jetzt seit ein paar Jahrtausenden leben. Es hat nichts mit Hierarchie zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, dass die natürliche Kraft des Weiblichen diejenige des Gebärens ist, weil das heilige Weibliche weiß, was dem Leben dient. Und dazu gehört auch der Tod übrigens. Ja, die heilige weibliche Kraft gebärt nicht nur, die heilige weibliche Kraft nimmt Leben auch. Wenn sie weiß, wann die Zeit gekommen ist, dass etwas Neues entstehen will und dass etwas Bisheriges seinen Zyklus, seine Zeit hatte und sich vollenden kann, damit Neues daraus geboren werden kann. Also die heilige weibliche Kraft, und das sehen wir jetzt ganz schön, umfasst so zwei Pole. Deswegen sind wir hier auf Großmutter Erde auch in einem wundervollen Experimentierfeld für unser Bewusstsein und unser Erwachen und unsere Reifung und unseren Prozess als Menschheit hier von Zweibeinern und Halbatmerinnen zu wahren Menschen zu werden. Denn in diesem Prozess erkennen wir, dass es nicht zwei Seiten gibt, von denen die eine erstrebenswert ist oder besser ist oder wichtiger ist als die andere und die andere entsprechend abgewertet wird, nicht geachtet wird, vielleicht sogar ausgeschlossen wird. Das ist die polare und Sichtweise, die allen wehtut und die niemandem dient und die insbesondere dem Leben nicht dient. Und die ganzheitliche Sichtweise des heiligen Weiblichen und des heiligen Männlichen sieht immer das Ganze und führt es zusammen und macht es erst zu einem Ganzen. Ja, zu einem Ganzen, so wie Tag und Nacht zusammengehören und ein Ganzes ergeben, wie Winter und Sommer zusammen mit Frühling und Herbst, die den Aufbruch und den Abschied symbolisieren in unserer nördlichen Hemisphäre und südlichen Hemisphäre, dort wo Jahreszeiten auftreten, wo wir auf eine Art erkennen, dass wirklich alles zusammengehört und dass es nichts gibt, was wir voneinander trennen könnten, beziehungsweise dass jede Form der Trennung immer eine künstliche Trennung ist. Weil die Wahrheit ist immer, dass alles permanent wie in einem Hologramm ständig verbunden ist und alles beinhaltet. Und deswegen ist auch diese Abwertung des Weiblichen, die Abwertung und die damit einhergehende Abwertung weiblicher Qualitäten und die damit auch einhergehende Abwertung von Frauen, also Menschen, die sozusagen auch körperlich das Weibliche repräsentieren in der Welt, etwas, was alles zerstört und was alle schmerzt und was allen wehtut. Also der Zustand, in dem wir uns heute befinden, hier auf Großmutter Erde, konnte nur deswegen so kommen mit vergifteten Gewässern, vergifteten Lüften, vergifteten Böden, Tieren, die gequält werden, Pflanzen, die gentechnisch manipuliert werden und in Massenhaltung mit Einsatz unglaublicher Gifte angebaut werden und wo alles ausgebeutet wird und zerstört wird und wir Menschen uns selbst auch zerstören und in Kriege gegeneinander ziehen. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den Kriegen zwischen Nationen, sondern von dem Gegeneinander, das wir einfach überall erleben, weil wir so stark in Hierarchien denken, so stark in richtig und falsch und gut und böse denken, in Täter und Opfer unterteilen und diejenigen, die befehlen und diejenigen, die Befehle auszuführen haben und all das tut einfach nur weh. All das tut weh. Und die Wahrheit ist immer diejenige, die sie verbindet. Und so mag ich einfach ein Bild davon von geben, wie das heilige weibliche und das heilige männliche Hand in Hand miteinander wirken und im Grunde genommen deswegen auch kaum voneinander zu trennen sind, außer in der kleinen Unterscheidung, wofür sie jeweils sich verantwortlich fühlen. Ja, das Schöne ist, keine Aufgabe ist, die ihnen auferlegt ist, sondern es ist auf eine Art, unsere Seele fühlt die tiefste Erfüllung und empfindet ihren tiefsten Sinn und findet ihn auch ihren tiefsten Sinn, wenn sie sich vollständig verströmt. Wenn sie das Geschenk, was sie ist, und die Liebe, die sie repräsentiert, im Grunde genommen ja eine kosmische Liebe oder eine Quelle, die aus der Urliebe, eine Liebe, die aus der Urquelle kommt. Ja? Das ist das, was unsere Seele eigentlich ist. Und sie hat hier auf Erden einen Körper gewählt und ein Leben gewählt und mit dem Körper natürlich auch eine zumindest Geschlechtsmerkmale und hat gewählt, in einen bestimmten Körper mit bestimmten Geschlechtsmerkmalen zu kommen, um in dieser Weise, in dieser Zeit jetzt beizutragen und insbesondere auch menschliche Erfahrungen zu machen. Und wir sind ja jetzt in so einer ganz besonderen Zeit, gell? Also dass einfach wir die Wahrheit wieder erinnern und dass wir auf eine Art so weit gegangen sind in unserem zerstörerischen Unwissen und in unserer Unbewusstheit und in unserem Mangeldenken, da kommen wir nachher noch dazu bei unserem Thema, in unserem Mangeldenken, dass wir völlig vergessen haben, wer wir eigentlich sind, was unser Platz hier auf Erden ist und dass der unser menschlicher Weg einer ist, wo wir im Grunde genommen nur uns auf eines ausrichten wollen, nämlich, dass wir unsere Liebe und unser Mitgefühl vertiefen, dass wir der Wahrheit unserer Seele durch unser Leben und mit unseren menschlichen Erfahrungen näher kommen. Und diese menschlichen Erfahrungen sind ja immer welche, die auch wieder zwei Pole angekoppelt sind. Der eine Pol ist der Pol von Freude und Wohlbefinden und Friede und der andere Pol ist der von Schmerz und Leid und Kummer und Not und beide gehören dazu und beide gehören zusammen. Denn alles, was leidvoll ist und alles, was schmerzhaft ist, alles, was trennend ist, alles, was aus dem Feld der Angst kommt, und das sind alle Gefühle, die uns nicht nähren, die uns in Aufruhr bringen oder uns abschneiden von uns selbst, von anderen, vom Leben, die uns vorwurfsvoll werden lassen oder in Opferhaltung gehen lassen oder uns als nicht genug oder böse empfinden lassen. All das sind Gefühle aus dem Feld der Angst. Und hinter jedem Gefühl im Feld der Angst liegt die Wahrheit, die wir eingeladen sind, wieder zu erwecken und wieder zu erinnern und insbesondere wieder zu empfinden und damit ins Feld der Liebe wieder zurückzukehren. Und Frauenkraft, und jetzt komme ich auf deine Frage nochmal, und die Frauenkraft ist diejenige, wo wir die Frauenkraft nicht mehr daraus schöpfen, dass wir die Definition verwenden, die uns mitgeteilt wurde, sei es explizit oder implizit, mit so darfst du nicht sein oder so sollst du sein. Frauenkraft liegt dort, wo wir nicht mehr mit dem, was ist, uns messen und vergleichen und dann entsprechend entweder versuchen, uns einzufügen und zu einer Gefalltochter zu werden, oder entsprechend in die Revolution und in den Widerstand zu gehen und eine Trotztochter zu werden eine Leistungstochter zu werden. Das sind dann meistens Frauen, die sich eher Qualitäten aneignen, die in unserer Gesellschaft als männlich gelten. Und alle drei Antworten sind nur Reaktionen in diesem System als Frau, überleben zu können und hoffentlich einen guten Platz einnehmen zu können in diesem System, das so verachtend für das Weibliche ist und damit menschen- und lebensverachtend ist, einen Platz überhaupt uns erkämpfen zu können. Und die wahre Frauenkraft ist die Kraft des heiligen Weiblichen, die selbstverständlich sofort, sobald das heilige Weibliche in uns erwacht, erwacht auch das heilige Männliche in uns. Und das heilige Weibliche ist die Kraft, die weiß, was dem Leben dient, was dem großen Ganzen dient. Und alles, was dem großen Ganzen dient, dient immer auch dem Individuum. Genauso wie alles, was dem Individuum dient, wenn es dessen Seele und Leben und Lebendigkeit nährt, immer auch dem großen Ganzen dient. Und auch da haben wir wieder diese Verbundenheit von allem, die untrennbar ist. Und wenn wir in diese Richtung gehen und uns mit dieser Ausrichtung auf uns und unsere Entscheidungen, unser Leben, unser Umfeld, unsere berufliche Tätigkeit, unseren Freundeskreis und was wir mit Freunden unternehmen, worauf wir uns ausrichten, wie wir unsere Gedanken und Gefühle gestalten und überhaupt unser Leben gestalten und erschaffen. Es ist ja im Grunde genommen wie ein Kunstwerk, das wir erschaffen. Und wir sind die Leinwand, wir sind die Künstlerinnen, wir sind die Farbe, wir sind der Pinsel, wir sind all das. Und in dem Moment, wo wir uns auf diese Frage ausrichten, wird das heilige Männliche in uns geboren und sagt, und ich stelle den Raum dafür zur Verfügung, den sicheren Raum, dass ich diese Kraft entfalten kann, dass diese Kraft, die dem Leben und der Seele dir als Einzelwesen in Anführungsstrichen, weil wir sind so verbunden, dass wir also zwar als Menschen empfinden, dass wir Einzelwesen sind, aber tatsächlich sind wir es auf energetischer Ebene nicht, weil wir mit allem ständig in Kontakt sind und ständig wie in einem fluiden Kontinuum uns austauschen und alles uns ständig auf eine Art, was mit uns macht. Ja? Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn wir uns mit dieser Frage ausrichten, was dient dem Leben und was nährt meine Seele, warum es bedeutsam ist, dass wir bestimmte Gefühle oder Gedanken vielleicht verändern, weil wir spüren, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen und dass sie uns von anderen trennen. Oder warum es einen Unterschied macht, mit wem wir viel Zeit verbringen. Und diejenige, mit der wir ja die meiste Zeit verbringen, sind wir. Deswegen ist es am allerbedeutsamsten, dass wir dort einfach lauschen, ja, was wir uns auch erzählen an Geschichten und an Illusionen über uns, wo wir meinen, wir seien nicht genug oder wie auch immer. Und wenn das geschieht, dann ist sofort das heilige Männliche da und sorgt dafür, dass diese Kraft leben kann. Das heißt, Frauenkraft bedeutet, ich sorge dafür, dass das, was ich fühle, denke, spreche und tue, wie ich mich durch die Welt bewege, wie ich in dieser Welt bin, wie ich auf die Welt reagiere, wie ich der Welt antworte, dass das meinem Leben und dem Leben allgemein und damit der Lebendigkeit und damit der Liebe und damit natürlich auch der Seele dient. Und wenn man plakativ sagen könnte, was ist Frauenkraft, dann würde ich sagen, die beinhaltet drei Aspekte. Das ist die Kraft unseres Schoßraums, die Kraft unseres Herzens und die Kraft unserer Weisheit, unseres Verstandes, einer Verbündeten, die uns darin unterstützt, auf diese Frage, was dient dem Leben und meiner Seele, die richtige Antwort zu geben und in die richtige Richtung zu gehen. Also wo unser Verstand der Verbündete ist, dass wir dem dienen. Das ist Frauenkraft. Und wenn wir im Schoßraum und im Herzen und in unserer Weisheit zu Hause sind, dann leben wir lebendig das, was Frauenkraft ist, nämlich im Grunde genommen die Kraft der dreifachen Göttin. Die Kraft im Schoßraum ist die von Klarheit und Kraft und Entschiedenheit. Das ist eine Kraft, so wie unsere Gebärmutter auch. Wenn eine Frucht in uns nicht empfangen werden soll, dann empfängt unser Schoßraum keine Frucht. Weil da die Eizelle selbst entscheidet, ob sie sich öffnet, wann sie sich öffnet und für welches Spermium sie sich öffnet. Es ist nicht etwa so, dass das automatisch passiert. Es ist auch nicht so, dass wir da irgendwie Einfluss darauf nehmen könnten, außer dass wir einfach natürlich mit den richtigen Menschen zusammenkommen und uns entsprechend nähern auf allen Ebenen, dass wir überhaupt imstande sind, auch eine Empfängnis zu haben. Und ich erkläre das deswegen jetzt auf körperlicher Ebene, weil es geht natürlich nicht um Schwangerschaft an sich, sondern es geht um alle Impulse. Aber es gibt eben, was ich damit sagen will, ist, weil alles immer im Kleinen wie im Großen ist, im Innen wie im Außen ist, oben wie auch unten ist, so können wir uns das Beispiel der Eizelle verwenden als ein Beispiel, wie der große Kosmos funktioniert. Wenn etwas nicht dem Leben dient, öffnet sich die Seele dafür nicht. Die Seele öffnet sich für das, was dem Leben dient, so wie die Eizelle. Und dann entscheidet sie, was es ist, und dann lässt sie es in sich hinein. Das heißt, es ist keineswegs so, dass die Eizelle da sitzt, einfach empfängnisbereit ist und egal, womit sie bombardiert wird, gezwungen ist, es einzulassen, sondern da gibt es eine ganz klare, entschiedene, weise Kraft in uns, die absolut archaisch und vollkommen schlicht diese Entscheidung trifft. Ja, das dient dem Leben und nein, das tut es nicht. Und deswegen wende ich mich dem zu und öffne mich dem und dem nicht. Oder deswegen führe ich das fort und unterstütze es und nähere es, sodass es wachsen kann. Und das lasse ich absterben oder beende ich oder wandle ich. Und da sehen wir auch wieder, dass wir im Grunde genommen die Kraft von Schoßraum, Herz und Verstand nicht teilen können, sondern dass sie alle zusammenwirken. Wenn wir im Herzen geöffnet sind, dann sind wir zugänglich für das Feld der Liebe, dann strahlt unser Herz, dann fühlen wir uns verbunden. Und je verbundener wir uns fühlen, desto mehr öffnet sich die Spirale unserer Erbsubstanz in jeder Zelle. Und wir haben ja über 100 Billionen Körperzellen, das müssen wir uns mal vorstellen. In jeder einzelnen dieser Zellen, übrigens auch in der Eizelle, die natürlich auch einen lebendigen Zellkern mit Erbsubstanz hat, öffnet sich diese Spirale und wird zu einer Antenne. Und zwar zu einer Antenne für kosmische Führung, so könnte man sagen. Ja, also sobald diese Antenne entspannt ist, weil wir in, man nennt es im Fachbegriff, in Herzkohärenz sind, das heißt, wenn unser Herzfeld in derselben Frequenz schwingt wie der gesamte Kosmos, was dann der Fall ist, wenn wir uns verbunden fühlen, wenn wir empfinden, in einer freundlichen Welt zu leben, wenn Freundlichkeit, Friede, Mitgefühl, Verbundenheit und Liebe in uns spürbar sind. Stille auch und Vertrauen insbesondere. Und wenn wir in dieser Schwingung sind, dann haben wir sozusagen so stark unsere Erbsubstanzspiralen ausgedehnt, weil die sich natürlich entspannen in einer solchen Frequenz. Und je mehr die sich entspannen, desto stärker kommen zwei Phänomene zum Tragen. Das eine Phänomen ist dasjenige, dass die Potenzialgene, die sogenannten Potenzialgene, die wir in unserer Erbsubstanz tragen, die im Normalfall, wenn es ums Überleben geht oder um Abarbeiten von To-Do, 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 To-Do von morgens bis abends, überhaupt keine Möglichkeit haben, sich zu zeigen. Diese Potenzialgene entfalten sich, wenn unser Herzraum geöffnet ist. Das heißt, wir bekommen überhaupt dann erst Zugang zu diesem unglaublichen Reichtum und zu der Fülle, die in uns liegt. Und das Weibliche ist ja absolute Fülle. Ja, es ist kein Zufall, dass wir Hunderttausende von Eiern in unseren Eierstöcken tragen, die potenziell Leben gebären können und im Grunde genommen Sinnbild dafür sind, wie groß der Reichtum und die Fülle ist, in der wir alle uns befinden und nicht nur auf körperlicher Ebene. Also diese Potenzialgene können sich dann entfalten und wir bekommen Zugang dazu, was eigentlich in uns alles steckt und was geboren werden will durch uns, was sich durch uns verwirklichen will in der Welt. Das ist heilige weibliche Kraft, weil alles, was in uns liegt und was durch uns geboren will, dient und erfüllt uns auf tiefster Ebene und gebärt sich. Da haben wir direkt die weibliche Kraft. Und das Zweite ist, dass wir das mit der ausgedehnten Erbsubstanz in jeder Zelle sich unsere Intuition total vertieft. Das heißt, das, was wir Weisheit nennen können, was ich hier als dritten Bereich von weiblicher Kraft aufgeführt habe, ist im Grunde genommen ein Zentrum, das lauscht mit an feinsten seismografischen Antennen, sowohl in den Kosmos in Anführungsstrichen, als auch nach innen, um zu spüren, was Entscheidungen tatsächlich sind, die dem Leben dienen und der Seele dienen. Und mit diesen drei verbunden zu sein, da sind wir in absolut weiblicher Kraft. Und das ist Frauenkraft. Das ist Frauenkraft. Und wenn wir mit diesen drei Zentren verbunden sind, stellt sich diese Kraft an unsere Seite, die uns wie unsere Aura im Grunde genommen umgibt und sagt, also hier ist ein Rahmen für dich, der ist so sicher und geborgen, dass du dich vollständig in ihm entfalten kannst. Und ich sorge dafür, dass du alles, dass du alle Zeit und allen Raum hast, in dich zu lauschen, was der Weg ist, was die Führung ist, was die Einladungen und Hinweise sind, um ihnen folgen zu können, damit sich für dich Stück um Stück und Schritt um Schritt die Wahrheit der Liebe entfalten kann. Und das ist das Zusammenspiel von heiligen weiblichen und heiligen männlichen. Und in dieser Kraft zu stehen, ist pure Frauenkraft und pure Menschenkraft im Grunde genommen.
Schön. Liebe Katharina, wir wollen also als Kernthema, haben wir uns vorgenommen, über Mutter-Tochter-Beziehung, also ein bisschen zu sprechen. Und da du eine Tochter geboren hast, sage ich jetzt, wie war das für dich? Also, weil man sagt, also die Mädchen orientieren sich an die Mutter, die Jungs an den Vater, so mit der ganzen also Entwicklung und mit wie man Frau sein leben soll und. Wie war das bei dir? Also
für mich war es natürlich eine unbeschreibliche Gnade und Freude, dass ich Mutter einer Tochter sein und werden durfte. Also dass überhaupt, dass meine Tochter mich zur Mutter gemacht hat, es war etwas, was ich nie dachte, was ich erfahren werde in diesem Leben. Ich hielt es immer für ausgeschlossen, dass ich überhaupt jemals Mutter werden würde und Kinder haben würde. Unter anderem übrigens aus dem Grund, weil in unserer Gesellschaft das Muttersein und die Mutterschaft mit so vielen Einschränkungen für mich als Kind, als ich das beobachtet habe, einherging, dass ich für mich entschieden habe, es gibt so viel Medizin in mir zu entfalten, wenn ich in dieser Weise, wie es unsere Gesellschaft vorsieht, Mutter werden würde, dann könnte ich vielleicht all das, was in mir an Potenzial steckt, nicht in der Weise leben. Und dann kam ja meine Tochter und es war unglaubliche Gnade und unglaubliche Schönheit, weil erstens hat die Ankunft meiner Tochter mich wieder verbunden mit etwas, was ich lange vorher, ich möchte nicht sagen verloren hatte, aber verborgen hatte. Ich hatte ja durch eine Nahtoderfahrung kurz nach meiner Geburt immer eine sehr starke Verbindung zur geistigen Welt. Und diese Verbindung machte mich natürlich auch auf eine Art zu etwas, also ich wusste, wenn ich jemals darüber sprechen würde in meiner Kindheit und Jugend, dass ich dann vermutlich als noch merkwürdiger empfunden worden wäre, als ich ohnehin schon empfunden wurde. Weil auf eine Art tragen wir ja das, was wir in Wahrheit sind, selbst wenn und vor allen Dingen dann, wenn wir es versuchen zu verbergen, wie wenn es uns auf die Stirn eingebrannt wäre und alle sehen es und wir versuchen es zu verbergen und es macht dann so ganz verkorkste, verknotete Sachen mit uns und in unseren Beziehungen. Und als meine Tochter wieder kam oder zu mir kam, ist das glücklicherweise alles wieder mit ihr zurückgekehrt. Von daher war das eine unbeschreibliche Gnade. Und dann einem Mädchen und einer künftigen Frau das Leben schenken zu dürfen und sie auf ihrem Weg begleiten zu dürfen, war für mich und ist es nach wie vor, sie ist jetzt 28, meine Tochter ist also längst eine erwachsene Frau, es ist so eine Freude. Einfach aus dem Grund, weil ich als Mädchen und vermutlich wir alle in unserer Generation oder der große, große Teil der Frauen in unserer Generation erfahren hat, dass Mädchen abgewertet wurden und ausgeschlossen wurden und nur akzeptiert wurden, wenn sie in einer bestimmten Weise sich verhalten haben, dass wir immens reglementiert und eingeschränkt wurden und dass wir einfach wirklich im Grunde genommen nur diese drei Muster zur Verfügung hatten, um in dieser Welt zu überleben. Und deswegen, weil wir in einer patriarchalen Welt leben, haben wir uns natürlich tatsächlich viel, viel weniger im Normalfall an unseren Müttern orientiert, als vielmehr an unseren Vätern. Weil einfach die Männer und Väter in der Gesellschaft einen ganz anderen Status haben, viel mehr Gewicht haben. Also ich bin in der Zeit aufgewachsen, wo in unserer Familie ganz klar war, mein Vater hat das Sagen und wir alle, wir waren zwei Töchter und meine Mutter eben, wir hatten uns da unterzuordnen. Und das fühlte sich nie, nie gut an. Also ich glaube auch nicht, dass es sich für meinen Vater jemals gut angefühlt hat. Aber es war einfach so. Und von daher ist so was ganz Merkwürdiges im Grunde genommen, hat die Mutter-Tochter-Beziehungen oft belastet, nämlich dass die Mütter kein kraftvolles Vorbild für gelebte Weiblichkeit waren in dieser Welt, in der sie im Grunde genommen nur ringen darum mussten, überhaupt einen Platz zu bekommen, überhaupt anerkannt zu werden, überhaupt auch gehört zu werden. überhaupt ein Individuum sein zu dürfen und nicht nur die Versorgerin im Hintergrund für Mann, Haus, Kinder und Garten. Und von daher war das mir von Anfang an immer ein Anliegen, natürlich meiner Tochter auf den Weg zu geben, was es für eine Gnade und für eine Freude ist, eine Frau zu sein, weil ich mir es so erarbeiten musste auf eine Art, diese Freude, die ich anfangs in meinem Leben definitiv nicht empfunden habe, die Freude darüber, ein Mädchen zu sein und zu einer Frau zu werden. Und natürlich war das mir ganz, ganz wichtig, insbesondere meiner Tochter mitzugeben, das, was die Generationen, die Frauengenerationen vor mir, und ich spreche jetzt einfach von den Frauengenerationen, weil die Männer haben es in ähnlicher Weise schmerzhaft erlebt wie wir Frauen, aber dadurch, dass die Männer in der Gesellschaft noch einen besseren Stand hatten und haben nach wie vor, ist es so, dass Jungs immer noch ganz andere Rechte haben und Freiheiten haben und meist mehr, viel deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, als das bei Mädchen der Fall ist. Also um nur ein Beispiel zu nennen, ich habe mich natürlich später dann in meinem Studium, ich bin ja Linguistin, ganz intensiv auch mit feministischer Linguistik befasst, mit Ausdruck von Beziehung in Sprache und vor allen Dingen auch dem Unterschied zwischen wie sprechen Frauen, wie sprechen Männer, wie sprechen Frauen in gemischten Kreisen, wie sprechen Frauen in Frauenkreisen, wie sprechen Männer in Männerkreisen, wie werden Frauen und Mädchen in Büchern dargestellt, wie werden Männer und Jungs in Büchern dargestellt. Und um nur ein Beispiel zu nennen, wenn ein Mädchen in einem Gespräch, in einem gemischten Gespräch, ist es so, dass Frauen im Normalfall extrem viel weniger Redeanteile bekommen als Männer, extrem viel mehr dazu beitragen, auf Beziehungsebene alle Anwesenden in dem, was sie beitragen, zu unterstützen, extrem viel häufiger unterbrochen werden, wenn sie ein Thema anschneiden, extrem viel häufiger Gegenrede, Widerspruch oder Verneinung erleben oder Ignoranz erleben, als das Männer tun. Das heißt, auf bewusster wie auch auf unbewusster Ebene sind wir es so sehr gewöhnt, keinen Platz einnehmen zu dürfen. Und deswegen war es für mich und für den Weg mit meiner Tochter unbeschreiblich bedeutsam, ihr mitzugeben, du hast einen Platz und du hast einen wichtigen Platz. Und das Wichtige ist, dass du deinem Herzen folgst und dass du dich nicht einschränken davon lässt, dass du ein Mädchen bzw. eine Frau bist oder dass es da gesellschaftliche Vorgaben gibt, die du zu erfüllen hättest. Und insofern war das immer ein Thema, das uns begleitet hat und für mich dann natürlich ganz besonders schön, weil es die konkrete Umsetzung dessen war, womit ich mich zeitlebens befasst hatte. Nämlich, wie kann es gelingen, als Mädchen und Frau in voller Freude und in einem Selbstverständnis zu stehen und zu wissen, das ist ein Segen, dass ich in dieser Welt und in diesem Leben hier und jetzt gewählt habe, ein Mädchen bzw. eine Frau zu sein. Und da kommen wir aber natürlich sofort zu dem Thema auch der Mutter-Tochter-Beziehung. Ja? Wenn ich in die Generationen zurückblicke, dann blicken wir ja auf lauter Generationen, die unbemuttert waren. Also im patriarchalen System ist es einfach so, dass jedes Wesen und insbesondere Mädchen und Frauen ja immer wieder erleben, du bist nichts wert. Aus diesem du bist nichts wert entwickelt sich ein Selbstwertgefühl, das darauf basiert, dass wir in uns auf eine Art, wie als wäre es die Wahrheit, glauben, wir seien nicht genug, wir seien nicht geliebt, wir seien nicht würdig, wir seien nicht wertvoll und im schlimmsten Falle, wir sind falsch. Und wenn wir allein diese Sätze hören, dann spüren wir, wie weh die tun. Da kommen mir auch wirklich fast die Tränen, wenn ich diese Sätze ausspreche, weil es so weh tut und weil es einfach absolut nicht der Wahrheit entspricht. Aber daraus, dass wir diese Überzeugungen von uns und unserem Wert als Frauen und den Wert des Weiblichen so sehr verinnerlicht haben, können wir als Mütter, als Frauen, als Töchter in unserer Welt nur überleben, in Anführungsstrichen. Damit meine ich nicht das körperliche Überleben, weil augenscheinlich haben wir das ja, sonst hätte es keine Menschheit nie mehr gegeben. Also überlebt haben wir, aber auf seelischer Ebene, indem wir uns abschneiden, von unserer wirklichen Lebendigkeit. Weil wenn wir zulassen, diesen Schmerz wirklich einzuladen und wirklich zu fühlen, dann spüren wir, dass es da Ozeane an Tränen und Traurigkeit gibt. Die Großmutter Erde übrigens mit uns weint. Weil jedes Wesen, das sich als nicht genug empfindet, ist einfach, macht traurig, nimmt sich selbst aus der Verbindung und Verbundenheit heraus, die natürlicherweise da wäre, und kann nicht das leben, was sie oder er in Wahrheit wäre. Und deswegen kommt es durch diese patriarchale Gewaltherrschaft, die wir erlebt haben und in der wir uns ja jetzt am Ende glücklicherweise befinden und im Übergang in ein Zeitalter, wo wir wieder im Feld der Wahrheit und der Liebe miteinander leben und des Miteinanders. Und deswegen kommt es im Patriarchat ganz automatisch zu einem Phänomen, das ich die urweibliche Wunde nenne und die gleichzeitig die urmenschliche Wunde ist. Nämlich, dass durch die Abwertung des Weiblichen, die irgendwann aufgekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, dass wir dadurch Frauen abwerten, dass wir dadurch die Stellung des Weiblichen abwerten, die Stellung der Frau abwerten und natürlich das Gewicht, das es hat, was eine Frau in die Welt bringt, nämlich Leben zu nähren, Liebe zu nähren, fürsorglich zu sein und zugleich auch diese Entschiedenheit in sich zu tragen, was dem Leben dient und zu tiefer Weisheit und Intuition zu der Mondin in uns Zugang zu haben, dass all diese Qualitäten unterdrückt werden mussten. Also was bleiben durfte, weil es dem Patriarchat gedient hat, aber eben auch keinen Widerspruch mehr hatte und auch keinen eigenen Zugang mehr zur Weisheit hatte und damit auch nicht mehr die Entschiedenheit leben konnte, die sagt, das dient dem Leben und dafür gehe ich und das dient ihm nicht und deswegen verändere ich es oder beende es, dass uns diese Qualitäten genommen wurden. Und was blieb, war die Qualität des Herzens, weil das ist natürlich das, wo sich alle angedockt haben. Das ist auch der Grund, weshalb die meisten Frauen bis zur Erschöpfung sich verausgabt haben, ohne jemals auf sich selbst zu schauen, weil eben die Kraft des Schoßraums und die Kraft der Intuition fehlten, die, wenn sie anwesend sind, natürlich sagen, als allererste musst du für dich gut sorgen, musst du für dich der Mutterboden sein, musst du für dich der Nährboden sein, auf dem du wirklich blühst und gedeihst in aller Fülle. Weil nur wenn du blühst und gedeihst, kannst du natürlich für das sorgen, was dir bedeutsam ist. Und durch diese Reduktion kam es dazu, dass wir auf eine Ahnenreihe zurückblicken, lauter unbemutterter Mütter. Und die Folge davon ist natürlich, dass eine unbemutterte Mutter in der Rolle, zu der sie als einzige Rolle für eine Frau sozusagen in unserer Gesellschaft Wert hat, nämlich als Gebärende und als eine Frau, die damit ihren Beitrag zum Überleben der Menschheit beiträgt. Ja, alles andere wurde in ihr ausgeschlossen. Die weibliche Weisheit wurde ausgeschlossen, die weibliche Entschiedenheit wurde ausgeschlossen, nur noch das blieb. Und dadurch sind die Frauen, die dann der sogenannten traditionellen Frauenrolle gefolgt sind, weil es eben die war, mit der sie zumindest ein bisschen Anerkennung bekommen haben, ein bisschen Lebenssinn bekommen haben. Und ich drücke es jetzt bewusst so krass aus, weil so viele Frauen Mütter geworden sind, weil es so war, dass eine Frau Mutter wurde. Oder aber noch viel schlimmer und auch bis heute gültig, weil Frauen der Zugang zu Kräuterwissen, der Zugang zu Geburtsregulierung, der Zugang und die Selbstbestimmtheit über ihren Körper, über ihre Körperin, ihr verwehrt wurde bis heute. Bis heute gilt es als selbstverständlich, dass eine Frau nicht selbst entscheiden darf, ob sie schwanger werden will, wann sie schwanger werden will, wie viele Kinder sie bekommen will, ob sie Kinder bekommen will, ob sie eine Schwangerschaft fortsetzen will, wenn eine eingetreten ist, vielleicht auch ungewollt oder auch nicht. Und das sind alles grundlegende Fragen, die immer noch nicht, zumindest nicht flächendeckend und nicht weltweit, in Frage gestellt werden. Und zwar die Frage lautet, wenn eine Frau ein Kind bekommt oder sich die Frage stellt, ob sie ein Kind bekommen will und kann, dann ist das nämlich eine Frage, die das Leben dieser Frau für den Rest ihres Lebens beeinflusst. Ein Mann kann Kind zeugen, nie wieder was damit zu tun haben. Ein Mann kann 3000 Kinder zeugen und nie mit einem dieser Kinder irgendetwas zu tun haben. Eine Frau gefährdet ihr Leben mit der Empfängnis, sie gefährdet ihr Leben mit der Schwangerschaft, sie gefährdet ihr Leben mit der Geburt und sie stellt sich zur Verfügung für den Rest ihres Lebens als Mutter. Es hat also Auswirkungen, die sind so unbeschreiblich viel umfangreicher und umfassender, dass es selbstverständlich sein müsste, dass eine Frau es selbst entscheidet, ob sie eine solch große, lebensverändernde Entscheidung treffen will und wenn ja, in welcher Weise. Und so kommen wir jetzt zurück auf die Mütter, die oftmals gezwungen waren, Kinder zu bekommen, weil sie ansonsten nicht als richtige Frau galten oder nicht als wertvolle Frau galten oder sich die Fragen gefallen lassen mussten bis heute, warum hast du keine Kinder? Ja, was selbstverständlich sein sollte. Und all das hat natürlich mit dem Patriarchat zu tun, das tatsächlich damit begann, dass Frauen aus ihrem Clan und ihrem Stamm, nämlich aus dem matrifokal geborgenen, wir alle, die wir zusammengehören und aus einem Schoß geboren wurden, leben wir zusammen. Das Patriarchat begann damit, dass diese Frauen dort rausgeholt, also geraubt wurden, es war Frauenraub, dass sie zu der Heimstätte des Mannes umziehen mussten, also gezwungen wurden, das zu tun, und dass sie dort den Namen des Mannes zum Besitztum des Mannes wurden und dass sie gezwungen wurden, seine Kinder zu bekommen. Und das Ganze hatte Besitzanspruch, denn in der Matrifokalität ist nicht unbedingt klar, wer der Vater des Kindes ist. Und es spielt auch keine Rolle, weil alle Kinder, die im Clan einer Familie oder einer Gemeinschaft geboren werden, gehören zu dieser Gemeinschaft. Und es spielt keine Rolle, wer der Vater ist. Und mit dem Patriarchat kam sozusagen der Besitzanspruch, das Kind muss das Kind des Vaters sein, es muss auch klar sein, wer der Vater ist, deswegen auch der Name und so weiter und so fort. Aber was eben dadurch passiert ist, ist, dass die Frauen aus ihrem Clan, aus ihrem Wurzel, aus ihrem Mutterboden rausgenommen wurden und ihre Kraft verloren haben. Und nur noch was galten, wenn sie Mutter wurden. Und wir kennen so viele Geschichten, wo Frauen auch bis heute umgebracht werden, weil sie zum Beispiel sich weigern, schwanger zu werden oder weil sie nicht schwanger werden können oder weil ihre Körperin sagt, nicht in dieser Weise. Und diese unbemutterten Mütter haben jetzt natürlich eine immense Bedürftigkeit. Die haben nicht mehr ihren Mutterboden, die haben nicht mehr Zugang zu ihrer wahren Kraft. Die bestehen im Grunde genommen aus einem unbeschreiblich großen Feld von Sehnsucht nach gesehen werden, nach anerkannt sein, nach einem Platz haben dürfen, nach überhaupt ein Individuum sein dürfen und einzigartig sein dürfen. Da ist eine unbeschreiblich große Bedürftigkeit da. Und in diesen unbemütterten Müttern entsteht dann oft die Bewegung, dass das Kind diese Bedürftigkeit stillt. Und das ist der Grund, warum viele Frauen im Patriarchat Kinder bekommen, weil das Kind auf eine Art eine Bedürftigkeit vermeintlich stillen kann, die auf der Ebene nach hinten zur eigenen Mutter hin nicht gestillt werden kann, weil die auch eine unbemutterte Mutter ist, die mit dem Partner nicht gestillt werden kann, solange es dieses Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern gibt und die sich dann auf das Kind projiziert, sozusagen in der Hoffnung, dass das Kind diese Bedürftigkeit stillen kann. Und schon wissen wir und können wir erkennen, was das für ein unbeschreiblicher Leides- und Schmerzensknoten ist, weil das Kind sich natürlich von Anfang an a. nicht gesehen fühlt, dieselbe Wunde erleidet wie seine Mutter, b. sich nur gesehen fühlt, wenn es eine bestimmte Rolle erfüllt, nämlich für die Mutter da zu sein. Das ist der zweite Grund, weshalb auch dieses Kind wieder zu einer unbemutterten Mutter wird und zu einer unbemutternden Mutter auch wird. Und c, dass dieses Kind von Anfang an nie Kind sein kann und darf, weil auf das Kind Erwartungen projiziert werden und an das Kind Erwartungen gestellt werden, die eigentlich nur Generationen, von denen das Leben kommt, erfüllen könnten, nämlich hinter der Mutter zu stehen, die Mutter zu trösten, für die Mutter da zu sein, der Mutter eine stärkende Kraft zu sein, die Mutter zu halten, die Mutter, ja, ihr den Rahmen zu geben, den sie eigentlich von ihrer Mutter und Großmutter und Urgroßmutter gebracht hätte. Und wir sind jetzt an diesem Punkt, wo wir auf eine Art, genauso wie bei den Täter-Opfer-Retter-Strukturen, diese Verstrickungen erkennen dürfen und auch erkennen, weil sie einfach nur noch wehtun, weil wir sie nicht mehr selbstverständlich mitleben und mitverwirklichen, sondern uns wirklich fragen, wie können wir es anders leben? Alles andere tut viel zu sehr weh, schafft viel zu viel Konflikt, bringt viel zu viel Spannung rein und bringt vor allen Dingen so viel Verrücktes herein. Ja, es ist alles, niemand ist an ihrer Position in diesem System und kann damit nicht in ihrer Kraft stehen. Und das ist, wird uns jetzt so schmerzlich bewusst, dass wir nicht umhin können, uns zu fragen, wie können wir es anders machen. Und dieses Andersmachen bedeutet einfach, wir müssen uns unserer eigenen Unbemuttertheit stellen und diesem unbeschreiblichen Schmerz, der damit einhergeht, und der unbeschreiblichen Bedürftigkeit, die wir unserer Mutter vorwerfen und die wir dadurch, dass wir aus einer Reihe kommen, wo es so war, selbstverständlich auch in uns tragen. Und das ist jetzt ein Wort, das mögen wir überhaupt nicht. Gell? Niemand mag bedürftig sein. Aber wenn wir die Dinge ansprechen und aussprechen und die Wahrheit benennen, passiert nach dem ersten Ups, bedürftig, ich doch nicht, passiert, wenn wir es wirklich zulassen und uns dafür öffnen, auf eine Art eine Entspanntheit. Ja, es stimmt, da gibt es eine Bedürftigkeit in mir. Und ja, es stimmt, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich mir auch wünschen, dass es jemand gibt, der die stillt und der für mich da ist und der mir erlaubt, zumindest jetzt im Nachhinein, das Kind zu sein, das ich damals nicht sein durfte. Und der mir erlaubt, meiner Mutter und meiner Großmutter gegenüber die Kleine zu sein und mich anlehnen zu dürfen. Auch jetzt als erwachsene Frau noch, was nicht heißt, dass ich kindlich oder kindisch mich sozusagen an sie wenden muss, um irgendwie Futter, Zuwendung, Zeit, Liebe, Lob, Anerkennung zu bekommen, sondern wo ich mich aufrecht, würdevoll in die Reihe meiner Ahnen stelle, mich anlehne und spüren kann, da ist jemand hinter mir. Ja? Und wir sind im Grunde genommen, wir als Anwesende jetzt, alle Generationen, die jetzt anwesend sind, die Generationen, die das lösen und heilen können. Und das ist im Grunde genommen genau die Zeitenwende, die geschieht. Also es ist nicht so, dass die Zeitenwende geschieht und wir schwimmen einfach mit und irgendwann sind wir halt dann dort. Sondern wir selbst sind die Zeitenwende. Jede Einzelne von uns und natürlich auch jeder Einzelne ist eingeladen, diese Bedürftigkeit, die wir im Normalfall versuchen, entweder A, wieder mit Kindern zu stillen und vor unseren Kindern natürlich in Partnerschaft zu stillen, diese Bedürftigkeit anzuerkennen und dann Schritt um Schritt uns an dieser Stelle so mit uns in Verbindung zu gehen, dass wir spüren, wir können uns auf uns verlassen. Wir sind für uns die wichtigste Bezugsperson, die wichtigste Verbindung, die wichtigste Schwester, Gefährtin, Geliebte, Mutter, Großmutter, Tante. Wir sind der Clan für uns, der uns schützend, hüllend, hütend umgibt. Und ich teile auch dieses Heilungswerkzeug, ich liebe mich in meine Wahrheit zurück. Und das ist das Heilungswerkzeug schlechthin, um diese Wunde in uns zu heilen, und zwar Schritt um Schritt und in tausend Facetten. Das möchte ich gleich dazu sagen. Das ist nicht so, dass man das einmal macht und dann ist ein für alle Mal gehört, ich bin nicht genug der Vergangenheit an, sondern immer dann, wenn wir verbunden sind, in welcher Facette auch immer von diesem ich bin nicht genug, uns dann hinzusetzen und da einzutauchen. Und was dann passiert, ist, dass wir zu bemütterten Menschen oder bemutterten Menschen werden, weil wir selbst uns all das schenken, was wir jemals gebraucht hätten. Und das führt jetzt zu was ganz, ganz Faszinierendem. Wir können damit unserer Mutter irgendwann vergeben. Wir können auch unserem Vater vergeben und uns selbst, dass wir uns an ihm orientiert haben, weil wir unsere Mutter als schwach empfanden. Und weil wir unsere Mutter mit den Augen des männlichen Blickes gesehen haben, was man in der Filmindustrie Male Gaze nennt, der männliche Blick, den haben wir selbst als Frauen so verinnerlicht, dass auch wir auf unsere Mutter mit Abwertung geschaut haben, anstatt mit Bewunderung. dass auch wir auf unsere Mutter geschaut haben mit dem Blick, der skeptisch ist und misstrauisch ist und der ihr nicht traut, weil wir auf eine Art nicht anders konnten, auch um unser eigenes Überleben zu sichern, als uns diesen Blick anzueignen, um zu spüren, wie wir uns in dieser Gesellschaft bewegen können, um zu überleben. Und das ist tatsächlich, das mag jetzt krass klingen, aber es verschwinden immer noch tausende Frauen jedes Jahr, hunderttausende Frauen jedes Jahr, die umgebracht werden. Es geht ums Überleben für uns Frauen. Ja, und bis heute werden all diese Morde nach wie vor viel zu wenig aufgeklärt. Bis heute sprechen wir von Eifersuchtsdrama, wenn ein Mann seine Frau vergewaltigt und umbringt und ersticht. Und benennen nicht, dass es kaltblütiger Mord ist. Und benennen nicht, dass die Gewalt an Frauen, die Frauen durch Männer erleben, in einer Prozenthöhe sich beläuft, die so erschreckend ist. Und wir empfinden es immer noch als normal, dass es so ist. Und würden aber aufschreien, wenn jeder dritte Mann in seinem Leben Vergewaltigung durch eine Frau erleben würde. Das wäre unvorstellbar. Aber das ist das, was jede dritte Frau erlebt. Vergewaltigung, sexuelle Übergriff, sexuelle Gewalt. Und von daher ist es etwas, was wir so ernst nehmen dürfen. Und mir geht es nicht darum, dass irgendjemand bestraft wird oder dass mit dem Finger auf jemanden gezeigt wird. Da wären wir wieder in der Trennung, die ich vorhin angesprochen hatte. Mir geht es darum, dass wir all das, wo wir spüren, das Weibliche, wenn wir in die neue Zeit gehen wollen, müssen wir es selbst, dürfen wir es. Es ist ja eine unbeschreibliche Gnade und ein Geschenk, das heilige Weibliche und heilige Männliche in uns wieder zu erwecken. Dürfen wir selbst dazu beitragen, dass das geschieht. Und dann werden wir für uns selbst so liebevolle, liebende, fördernde und auch fordernde Mütter. Also Mütter, die auch sagen, ich weiß, was in dir steckt und ich traue es dir zu. Und ich weiß, dass das jenseits deiner Komfortzone ist. Aber ich mag, dass du weißt, dass du nur außerhalb deiner Komfortzone wirklich zu der werden kannst, die du bist. Ja, also dieses Mütterliche hat beide Aspekte. Und das kommt jetzt wiederum so aus dem Schoßraum, ja, und das kommt aus der Intuition, aus unserer Weisheit, die sagt, ich weiß, was jenseits dessen liegt, was du bereits kennst von dir. Und ich will, dass sich das auch entfalten kann. Und deswegen fordere ich dich auch. Und deswegen lade ich dich ein, mutige Schritte zu tun, wenn du spürst, dass es da eine Einladung gibt, um dem zu folgen. Ja? Das heilige Weibliche hat unbeschreiblichen Mut, weil, ich hatte vorhin gesagt, es geht mit so viel Gefahren und Herausforderungen einher, wenn wir uns etwas stellen und für etwas öffnen, was wir noch nicht kennen und wofür uns natürlich auch nie ein Garantieschein gegeben werden kann. Und das heilige Männliche hütet dann, dass das alles in Sicherheit und Geborgenheit und insbesondere in seiner Richtigkeit stattfinden kann. Das heißt, es ist nicht richtiger, wenn etwas in unserer Sichtweise scheitert, als etwas, was sich fortsetzt. Ja? Das, was richtig ist, ist immer das, was der Seele dient. Und diese Instanz entscheidet, was dem Leben dient und was nicht. Und von daher ist das das Allerwichtigste. Und wenn wir uns diese Kraft schenken, dann kehrt Friede ein in den Generationen vor uns, die ja zum Teil nicht mehr leben und die, weil sie nicht mehr in einer Körperin derzeit sind, zumindest nicht als unsere Ahnen in einer Körperin sind, sie können ja längst in neuen Inkarnationen sein, aber als unsere Ahnen sind gerade nicht in einem Körper. Also unsere Urgroßmutter gibt es schlichtweg nicht mehr in ihrer Körperin oder unsere Ururgroßmutter. Und weil sie keine Körperin mehr haben, können sie nicht zu dieser Zeitenwende beitragen, außer in uns daran zu erinnern, dass wir es können. Und so sind wir wirklich die lebende Hoffnung unserer Ahnen. Und alles, was wir in uns auf diese Weise in die Heilung bringen, heilt für alle Generationen nach uns, für alle Generationen mit uns, für alle Generationen vor uns. Und es heilt für alle, die wir jemals waren in anderen Leben und die wir jemals sein werden in anderen Leben. Das heißt, es ist eine Raumzeitdimension, die in alle Richtungen wirkt. Und das ist das Grandiose. Und deswegen, und da erkennen wir, was es für eine Dimension ist, wenn wir uns für diese Heilung öffnen. Und die Heilung ist deswegen so schön, weil das, was anfangs, und da bin ich jetzt ganz wieder bei dem Beginn, wo wir heute begonnen haben, Susanna, das, was so getrennt und unterschiedlich scheint, will sich zusammenfügen zu dem Ganzen, das es eigentlich ist. Und wahre Heilung geschieht immer in der Integration, immer im Zusammenfügen. Nie im Gegeneinander, nie im Schutz vor etwas, nie im Ausschließen von etwas, sondern immer im Öffnen, mit hineinnehmen und integrieren.
Liebe Katharina, du sprachst von der Untermütterung, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Unbemuttert, unbemuttert, nicht bemuttert.
Unbemuttert, genau. Mhm. Und also habe ich das richtig verstanden, wenn also das jede Frau in sich also heilt, dann also wird sie, sage ich jetzt erstmal, ja, in Anführungszeichen zur wahren Frau und zur wahren Mutter, wie die anderen also danach.
Exakt, exakt. Und so hat es damit zu tun, dass wir natürlich, solange wir das Weibliche ablehnen, damit unsere Mutter ablehnen und weibliche Attribute ablehnen, dass wir zum Beispiel die Kraft im Schoßraum überhaupt nicht erwecken können und überhaupt nicht wirklich leben können. Weil solange wir es ablehnen, weil alles verbunden ist, ist es auch, kann es auch in uns nicht in seiner wahren Kraft sein. Und in dem Moment, wo wir es integrieren und wo wir dazu beitragen, schaffen wir ein Feld in dieser Welt, also während wir vorher zur Trennung und Abwertung des Weiblichen selbst auch beigetragen haben. Ja, das ist auch schwer, das vor sich selbst zuzugeben, aber es tut auch wiederum gut, weil die Wahrheit immer, die Klarheit, mit der die Wahrheit einhergeht, schafft Bewusstsein. Und Bewusstsein schafft überhaupt die Möglichkeit, etwas verändern zu können und zu erkennen, dass wir einer Situation nie ausgeliefert sind, sondern immer die Entscheidung haben, ob wir sie verändern, ob wir sie verlassen, wie wir sie verändern können, wollen, oder auch, ob wir sie nicht verändern wollen können, ob wir sie nähren wollen weiterhin oder ob wir ihr den Nährboden entziehen. Und wenn wir dieses Feld mitschaffen und auf eine Art, wenn genügend an diesem Feld mitwirken, dann wird es über die kollektive Bewusstheit irgendwann zu einem Allgemeingut. Und das ist das Schöne. Es müssen tatsächlich nicht jede, es muss nicht jede Frau das machen, aber jede, die es macht, trägt zu diesem Feld bei und trägt damit dazu bei, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, nämlich dann, wenn das Feld auf eine Art so stark gesättigt ist mit diesen Attributen, Qualitäten und dieser heilsamen Rückkehr ins Heilige Weibliche, dass es allen zur Verfügung steht, ohne dass sie jemals sich damit auseinandergesetzt haben müssten. Und deswegen ist es so ein riesen wichtiger und großer Schritt, jeder kleine Schritt, den wir in diese Richtung machen, weil er dem großen Ganzen so sehr dient. Und wenn wir uns vorstellen, dass es 1.000, 10.000, 100.000, vielleicht 1 Million, vielleicht sogar 1 Milliarde Frauen sind, in denen der Wunsch erweckt, zu dieser Welt was beizutragen, was dient, und sich dem zu stellen und diese Kette von Schmerz und Leid und Abwertung des Heiligen Weiblichen und damit auch des konkreten Weiblichen zu beenden und in etwas Gutes überzuführen, dann können wir spüren, dass jeder Atemzug einer solchen Frau im großen Ganzen einen unbeschreiblich großen Beitrag dazu gibt und dass dadurch diese Zeitenwende dann geschieht. Genau so ist es. Und wir stehen kurz davor, das ist das Schöne. Also es ist nicht mehr so, dass wir da jetzt noch jahrelang rummachen müssen. Wir stehen direkt davor.
Das beruhigt von einer Seite, dass wir nicht arbeiten und schuften müssen, wer weiß wie viel, sondern dass wir wirklich uns nur konzentrieren können auf die eine Seite, also wie du sagst, Heilung von dieser Unbemutterung.
Ja, also, ja, und das Schöne ist, es ist tatsächlich keine Arbeit. Also das ist auch natürlich noch ein Erbe aus dem Patriarchat, wo alles ja Arbeit ist und Schuften und Anstrengung und Kampf und ich muss mich durchsetzen. Es ist natürlich das, was wir in der neuen Zeit erleben werden. Nämlich, ich setze mich hin, ich öffne mich dafür, ich bin liebevoll und zärtlich und mitfühlend mit mir. Ich sitze da und heiße willkommen, was sich zeigt. Ich integriere es und ich empfinde Frieden, weil ich zufrieden werde an dieser Stelle. Ja, das heißt, es ist ein ganz, ganz anderes Paradigma, in das wir da eintauchen, das nichts mehr mit Abarbeiten zu tun hat, auch nichts mehr damit zu tun hat, jetzt müsste ich wissen, was mir wo, wann, wie zugestoßen ist, um das heilen zu können. Und ich muss genau benennen können, wer mir was, wann angetan hat. Ganz im Gegenteil, überhaupt nicht. Es geht wirklich nur auf dieser Ebene der Wahrnehmung zu sein, offen zu sein, dafür zu sorgen, dass ich mein Herz öffne und dass in dieser Herzöffnung alles ganz von alleine geschieht, weil das ist das Magische. Das heilige Weibliche wirkt ganz von alleine. Das Einzige, was es von unserer Seite braucht, ist, dass wir uns dafür öffnen. Und das macht es einerseits sehr einfach und andererseits aber auch sehr schwierig, weil wir natürlich in unserer Welt so sehr gewöhnt sind, uns anstrengen zu müssen, dass es ganz kompliziert sein muss, dass es nur geht, wenn man fast akademisch damit drum machen muss. Und das heilige Weibliche ist so schlicht. Ja, wenn wir Großmutter Erde anschauen, 99,9% dessen, was Großmutter Erde und ihre unbeschreibliche Vielfalt ausmacht, ja, sowohl der Wüstensand als auch die südamerikanischen Dschungel, als auch die Ozeane, als auch alle Tiere, alle Menschen, alle Pflanzen bestehen aus 99,9% der Biomasse von Großmutter Erde besteht aus 12 Bestandteilen. Das ist unglaublich. Das ist absolut unglaublich. Es ist so schlicht. Und deswegen ist das Heilige Weiblich immer ganz schlicht. Und das verstehen wir noch nicht wirklich, aber wir sehnen uns alle danach und das ist der Motor. Wir können uns da wirklich hineinlehnen. Und dieses Heilungswerkzeug, ich liebe mich in meine Wahrheit zurück, was ich mit euch allen teile im Rahmen dieses Kongresses, das ist einfach, das ist die neue Zeit und das neue Wir. Und das neue Wir beginnt natürlich in mir, mit mir. Ich mit mir. Genau.
Schön. Ja, wenn du magst, ist das eine Meditation oder ist das eine Übung?
Im Grunde genommen ist es, dort, wo ich das Heilungswerkzeug teile, fühlt es sich an wie eine geführte Meditation. Tatsächlich ist es dazu gedacht, dass du einfach dich einmal, zweimal, dreimal, wenn du im Feld der Angst mit Gefühlen verbunden bist, dich von mir dadurch begleiten lässt, wenn du möchtest, also mit diesem Heilungswerkzeug, das ich aufgenommen habe. Aber spätestens nach dem dritten Mal weißt du, wie es geht und wann immer dann in dir ein Gefühl einfach erweckt wird oder berührt wird oder ausgelöst wird durch irgendetwas in deinem Leben, was nicht aus dem Feld der Liebe kommt, was also nicht Freude, Vertrauen, Friede, Mitgefühl, Dankbarkeit, Liebe und Verbundenheit ist, sondern irgendwas, was dich trennt von dir oder anderen oder vorwurfsvoll werden lässt, was Schuld- oder Schamgefühle umfasst, dann kannst du es einfach jederzeit überall anwenden. Egal wo du bist, da brauchst du auch dann nicht mehr die Aufnahme. Die dient nur dazu, dass du zunächst mal einfach einen Leitfaden hast, wie das funktioniert. Und ja, ganz einfach, ganz, ganz einfach, so wie die zwölf Bestandteile von Großmutter Erde.
Ja. Zu Beginn dieser Heilungspraxis lade ich dich ein, dass wir mit drei tiefen Ausatmungen beginnen, wobei du dich mit jeder Ausatmung tiefer in deinen Körper, in deine Körperin hineinsinken lässt. Drei tiefe Ausatmungen. Was auch immer es ist, was dich gerade auffüllt, ob es Traurigkeit ist oder Wut, Hilflosigkeit oder Taubheit, was auch immer für Gefühle in dir jetzt da sind. Das Wichtigste bei dieser Heilungspraxis ist, dass du im Innersten darum weißt, dass es eine Bewandtnis gibt, warum sie da sind. Du musst nicht wissen, was der Grund ist, du musst auch nicht wissen, woher sie kommen, du musst noch nicht einmal wissen, warum sie in dir ausgelöst wurden. Das Einzige, was zählt, ist, dass sie da sind. Und jedes Gefühl, das du wirklich annimmst, indem du es da sein lässt, und bereit bist, es zu durchfühlen, heilt dadurch. Und so tauchen wir jetzt in diese Praxis ein. Ich lade dich ein, dass du dir vorstellst, dass sich um dich herum ein Kreis weißer, brennender Kerzen befindet, in dessen Mitte du sitzt. Dieser Kreis weißer, brennender Kerzen signalisiert einen unantastbar, friedvollen und geborgenen Raum, in dem du dich befindest. Und so lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit jetzt, wo du in diesem unantastbar friedvollen und geborgenen Raum sitzt, deine Aufmerksamkeit in deinen Herzraum einsinken zu lassen und dort ganz sanft landen zu lassen. Wenn du magst, lege deine Hände, so es für dich bequem ist, auf deine Oberschenkel, auf deinen Bauch oder vielleicht magst du dich umarmen. Alles, was dir ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit schenkt, von Vertrauen schenkt. Während du jetzt beginnst, sanft, zärtlich und liebevoll in dein Herz ein- und aus deinem Herzen auszuatmen. Und lass deinen Atem ganz zart und zärtlich, ganz sanft und liebevoll und gern noch ein wenig langsamer fließen als normalerweise. Ein in dein Herz und aus aus deinem Herzen. Und wann immer du wahrnimmst, dass du ein wenig ruhiger geworden bist in deinem aufgewühlten Zustand oder ein wenig ruhiger geworden bist in deiner Taubheit, in deinem Nichtsfühlen, in deinem todesstarre Zustand, dann stell dir vor, dass es dem Kreis weißer brennender Kerzen, in welchem du dich befindest, dass es diesem Kreis gegenüber einen weiteren eben solchen Kreis gibt, weiße, brennende Kerzen, die einen unantastbar friedvollen und geborgenen Raum für den Anteil in dir darstellen, der all diese Gefühle jetzt hat. Und dann stell dir vor, dieser Anteil sitzt nun dir gegenüber, dir zugewandt, in der Mitte seines Kreises weißer, brennender Kerzen. Während du weiter in dein Herz ein- und aus deinem Herzen ausatmest. Und dann stell dir vor, dass mit deiner Einatmung, wenn du sanft und zärtlich deinen Atemfluss in dein Herz hineinfließen lässt, dass mit dieser Einatmung sich in dir dein Herz sanft nach innen und hinten öffnet, sodass mit jeder Einatmung der Raum deines Herzens nach innen und hinten weiter und tiefer wird. Während du weiter ganz zärtlich, sanft und liebevoll in dein Herz ein- und ausatmest. Und setze diese Öffnung mit jeder Herzenseinatmung so lange fort, bis du spürst, dass die innerste Kammer deines Herzens sich sanft und langsam öffnet. Der Ort, wo in dir der Kosmos lebt, die Urquelle, das Göttliche, die Blume des Lebens, wie auch immer du es ausdrücken möchtest. Der Ort, wo die tiefste und größte Liebe in dir daheim ist. Der Ort, wo der große Geist der Liebe in dir wohnt. Und wann immer du wahrnimmst, dass deine innerste Herzenskammer sich geöffnet hat, vielleicht weil du ein ganz weiches, wohliges, geborgenes, samtenes, liebevolles Feld in dir spürst, dann richte deinen Blick auf diesen Anteil dir gegenüber, einem eben solchen Kreis weißer brennender Kerzen sich befindet wie du. Und öffne dich für den Schmerz dieses Anteils. Öffne dich in der Liebe und dem Mitgefühl deiner innersten Herzenskammer. Und wenn du jetzt weiter in dein Herz ein- und aus deinem Herzen ausatmest, dann lass zu, dass der Schmerz dieses Anteils, auch die Taubheit, auch das Gefühl, nichts zu fühlen. Lass all das mit deiner Einatmung in dein Herz und in deine innerste Herzenskammer ganz sanft und zärtlich und liebevoll hineinfließen. Und es gibt für dich nichts weiter zu tun, als Zeugin zu sein, wie sich in der innersten Herzenskammer dieser Schmerz in Wahrheit wandelt. Und wenn du aus deinem Herzen ausatmest, fließt Wahrheit und fließen Facetten der Liebe sanft, zärtlich und liebevoll in das Herz des Anteils, der vor dir sitzt. Während du einfach nur die ganze Zeit in dein Herz ein- und aus deinem Herzen ausatmest, und diesen Prozess in seiner ganz eigenen Weise und Geschwindigkeit beobachtest und geschehen lässt. Mit jeder Einatmung atmest du den Schmerz dieses Anteils ein, wandelt er sich in deiner innersten Herzenskammer in Facetten der Liebe und Wahrheit und fließt mit jeder Ausatmung in das Herz des dir gegenüber sitzenden Anteils zurück. Und ohne irgendetwas zu drängen, zu wollen, zu erzwingen oder ungeduldig zu werden, lass diesen Prozess einfach geschehen und bleib bei deiner Aufgabe in diesem Prozess, mit dieser Absicht und Ausrichtung in dein Herz ein- und aus deinem Herzen auszuatmen, sanft, liebevoll und zärtlich. Und das machst du so lange, bis du spürst, dass der Anteil dir gegenüber vollständig in Friede ist, dass es keinen Hauch von Schmerz mehr gibt und dass er sich anfühlt wie ein See an einem Sommerabend mit spiegelglatter Oberfläche. Und wann immer es soweit ist, und Das dauert seine ganz eigene Zeit. Atmest du einfach in dein Herz ein und aus deinem Herzen aus. Und wann immer dieser friedvolle Zustand eingetroffen ist, beobachte, wie sich diese beiden Kerzenkreise ineinander verschieben, sich aufeinander zubewegen, zu einem Kreis weißer brennender Kerzen werden und wie der Anteil, der dir vorher gegenüber saß, sich jetzt ganz sanft auf deinen Herzensraum zubewegt und du ihn dort liebevoll hältst, während du weiter in dein Herz ein- und aus deinem Herzen ausatmest und deine Hände jetzt ganz sanft auf den Rücken dieses Anteils von dir, dessen Schmerz du gerade vollständig wandeln, wahrnehmen und heilen durftest, legen. Während du weiter in dein Herz ein- und aus deinem Herzen ausatmest. Und vielleicht spürst du, wie viel Liebe, Wärme und Mitgefühl in dir ist für diesen Anteil von dir und seinen Schmerz, durch den er gegangen ist, während er auf deinem Herzen an deiner Brust liegt und du ihn sanft hältst und in dein Herz liebevoll und zärtlich ein- und ausatmest. Und wieder gibt es nichts zu tun, nichts zu drängen, nichts zu erzwingen. Genieße das Beisammensein mit diesem Anteil, der so lange von dir abgeschnitten war. Genieße die Rückkehr. Genieße die Verbundenheit, die Liebe, die fließt und ist. Und irgendwann wirst du wahrnehmen, dass der Anteil bereit ist, in dein Herz hineinzuschmelzen, sodass ihr wirklich wieder ganz eins werdet. Und wann immer das der Fall ist, lass es einfach geschehen. Sei wieder nur Zeugin, es gibt nichts zu tun, nichts zu erzwingen, nichts zu drängen. Der Anteil schmilzt in seiner ganz eigenen Weise und Geschwindigkeit, wie der bisherige Vorgang auch, in deinen Herzensraum hinein. Bis du wahrnimmst, dass ihr vollständig eins seid, wieder. Dass es keine Trennung mehr gibt zwischen dem Anteil und dir, sondern dass ihr wieder eins geworden seid, dass du ihn vollständig integriert hast. Und dass du ihn und den Schmerz, der irgendwann vor langer Zeit geschehen ist und der jetzt in deinem Leben reaktiviert wurde, dass du diesen Anteil jetzt und damit dich in die Wahrheit zurückgeliebt hast. In die Wahrheit der Liebe, der Verbundenheit, der Fülle, der Schönheit, der Gnade. Und so lass dir jetzt noch ein wenig Zeit, um nachklingen und schwingen zu lassen in dir, wie es sich jetzt anfühlt. Wenn du magst, leg dich hin, falls du es nicht schon tust. Ruh nach, vielleicht schläfst du ein. Trink bitte viel und gib dir genügend Raum und Abstand, bevor du wieder unter Menschen gehst, sodass du in dieser Wiedervereinigung einfach noch ein Weilchen nachklingen lassen kannst, was da für eine Schönheit geschehen ist, wie aus einer Wunde ein Wunder geworden ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bereit warst, einen Anteil von dir in die Wahrheit wieder zurückzulieben und dass du künftig alle Anteile in dir, die noch nicht in der Wahrheit sind, weil sie irgendwann verletzt wurden und du dich von ihnen abgeschnitten hast, dass du dieses Heilungswerkzeug verwendest, um dich an dieser Stelle wieder in die Wahrheit zurückzulieben. All mein Segen begleite dich. Alles Liebste. Namaste und Aloha. Namaste.
Und das ist, ich schulde dir, und das Du ist austauschbar. Das Du ist das Patriarchat, das Du ist die Mutter, das Du ist der Vater, das Du ist der Nachbar, das Du ist die Kollegin, die es gut mit uns meint, aber die uns klein halten will, damit wir nicht gefährdet sind. Wir müssen uns aber zeigen, wenn wir unsere Medizin leben wollen. Und es geht nur, wenn wir uns zeigen. Ja, wir müssen durch diese Angst durchgehen. Die Haltung ist, ich schulde dir keine Version von mir, die dich davon abhält, dir deinen eigenen Schmerz anzusehen. Ich schulde dir keine Version von mir, die dich davon abhält, dir deinen eigenen Schmerz anzusehen. Oder deinen eigenen Schmerz zu fühlen oder mit deinem eigenen Schmerz konfrontiert zu sein. Und dieser Satz macht unglaublich mutig. Und er ermächtigt uns mit der Version, die wir sein können, wenn wir unserer höchsten Vision folgen, in dieser Welt zu stehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Frauen jetzt aufstehen, weil jede Frau, die ihre Stimme erhebt, jede Frau, die sichtbar ist, und damit meine ich nicht, dass wir auf die Bühnen dieser Welt treten müssen, dass wir an den Rednerpulten stehen müssen, sondern jede Frau, die sich hinstellt und ihrs macht, ohne sich von der Angst einschüchtern zu lassen, die da gleichzeitig auch ist. Jede Frau trägt zu diesem Feld der Ermächtigung bei, dieser Erweckung des heiligen Weiblichen und damit des heiligen Männlichen und zur Zeitenwende. Und es ist wirklich ein Ruf an uns Frauen. Denn es ist nicht nur so, dass wir vernichtet wurden in dieser Zeit. Wir sind wie Pflanzen stärker geworden dadurch. Also dieses ewige immer wieder Abschneiden hat uns so robust werden lassen, hat uns so zäh werden lassen, hat uns so stark werden lassen, dass wir in dieser Zeit jetzt wirklich alles in uns tragen und insbesondere die Erinnerung, was dem Leben dient, dass es nur wir Frauen sein können, die jetzt vorangehen, was nicht bedeutet, dass nicht auch Männer dabei sind. Aber wir Frauen, es liegt an uns jetzt, dass wir wieder dieser Rat der weisen Frauen, so wie er auch dein Online-Kreis heißt, dass wir wieder, ob wir uns kennen oder nicht, ob wir tatsächlich in Kreisen zusammensitzen oder nicht, aber dass wir uns empfinden als den Rat der weisen Frauen, in dem wir uns alle befinden, in dem wir alle einen Platz haben, dass wir dafür sorgen, dass die Welt sieht und hört durch unsere Verkörperung, was dem Leben dient, und zwar was allen Leben dient. Und dass wir dafür einstehen und aufstehen. Und das ist stark und groß und machtvoll. Und die ganze Welt wartet darauf. Der ganze Kosmos ermächtigt uns, das zu tun. Und alles, was gerade geschieht, ist, dass wirklich alles zur Seite tritt, um diesem Rat der weisen Frauen Gehör zu verschenken. Und das ist großartig.
Was du jetzt schon gesagt hast, hat mich sehr berührt, weil es wirklich so ist, jede Frau da draußen, auch noch so klein, hat ihre Medizin in Sicht und hat was zu sagen für diese Welt.
Und ist genau dafür gekommen, als Frau in diese Zeit. Und das ist eine besondere Aufgabe und eine besondere Ehre und eine besondere Freude und Erfüllung. Wunderschön.
Ich habe jetzt eigentlich keine Fragen mehr, mir fällt nichts ein. Du hast eigentlich alles, was ich dich fragen wollte, also mitgeteilt. Hast du noch, aber von sich, wo du sagst, das ist sehr wichtige Botschaft, die ich noch den Frauen auf den Weg mitgeben muss, darf, will. Also da ja. Kannst du noch mitteilen.
Ja, von Herzen gern. Also angesichts dessen, dass ich ja gesagt hatte, die wichtigste Verbindung ist die von mir zu mir oder beziehungsweise von dir zu dir, die du jetzt zuhörst, geht es um Schwesternschaft. Und das ist so etwas Bedeutsames. Sobald wir aufhören, das Weibliche zu bekämpfen, sobald wir beginnen, das Weibliche zu ehren, in uns und mit uns und durch uns und in anderen, geschieht, genauso wie ich es eben mit dem Rat der weisen Frauen gesagt hatte, geschieht etwas, was uns verbindet. Und diese Verbindung, die haben wir im Patriarchat verloren und die bekommen wir jetzt wieder dadurch. Und diese schwesterliche Verbindung, das ist das, was wir brauchen. Und das bedeutet wiederum nicht, dass du mit Frauen unbedingt in Kreisen zusammenkommen musst, was ich sehr empfehlen kann, weil es einfach noch viel mehr Mut macht und noch viel mehr heilt und noch dich so ermutigt und ermächtigt. Aber allein die Tatsache, dass du jede andere Frau und überall dort, wo du auf das Weibliche triffst, dass du es achtest und ehrst und ihm deine Ehrerbietung schenkst und deine Anbetung schenkst. Und Anbetung heißt in dem Fall nicht, ich knie nieder und mache mich klein vor dem, was ich da sehe, sondern ich begegne dir auf Augenhöhe und reiche dir die Hände und sage dir, Schwester, es ist großartig, dass du auch hier bist und dass wir gemeinsam hier sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Heilung dieses Themas, weil in dem Moment, wo wir miteinander stehen, sind wir stark. Und das ist eine Kraft, die ist unaufhaltbar. Und dieses Feld wächst jeden Tag mehr. Und ich kann dir nur sagen, wenn du mich noch nicht in diesem Feld befindest oder es dir neu oder fremd ist, du bist so willkommen. Und alles wird sich dir erschließen wie ein Heimathafen. Und wenn wir uns dann wie in einem Heimathafen fühlen, geborgen in uns, im Leben, in dem Umfeld, das wir uns wählen und in der Welt, dann haben wir den Mutterboden, den wir brauchen. Und deswegen ist Schwesternschaft so wichtig. Und ich danke dir, Susanna, dass du mich dazu eingeladen hast, da das jetzt noch mit reinzugeben, weil das ist einfach der Boden, auf dem diese Heilung gelingt. Und wenn ich mir selbst gute Schwester bin, dann setze ich mich natürlich hin, wenn Kummer in mir auftaucht. Weil zu einer anderen Frau würde ich auch nicht sagen, du, das geht mich jetzt überhaupt nichts an, dass du einen Schmerz hast, das ist mir vollkommen gleichgültig. Ja? In dem Moment, wo ich Schwesternschaft lebe, schaue ich mit Mitgefühl an, dann sage ich, ja, selbstverständlich setze ich mich da jetzt mit mir hin, wenn sich dieser Kummer jetzt gerade zeigt oder diese Not oder diese Scham oder dieses Schuldgefühl. Selbstverständlich, es gibt überhaupt keine Alternative. Natürlich setze ich mich mit mir hin und bin mir die beste Schwester, die beste Mutter, die beste Tante, Großmutter, Freundin, Gefährtin. Danke, 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 danke.
Danke dir auch von ganzem Herzen für das wunderschöne Interview mit dir. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist keine Trance, aber ich finde es immer so schön, sich mit dir zu unterhalten. Deine Weisheit, also es tut immer so gut. Danke von ganzem Herzen für alles.
Oh, Susanna, ich danke dir. Die Freude und Ehre ist ganz meinerseits. Und ich danke dir so sehr für diesen Online-Kreis, Online-Frauenkreis und all die Beiträge, die du dazu zusammengeführt hast. Und uns allen, die wir gemeinsam in diese Gespräche eintauchen und sie anhören und uns zu eigen machen. Und ja, alles, was wir hier miteinander sind und teilen. Und danke, danke, danke allen Menschen und Wesen, die diesen Weg gehen. Danke. Danke. Und au. Danke.
Danke. Au. Tschüss.
Tschüss. Danke.